aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gern mit dir über Begabung sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Octopulli. Das ist ein nachhaltiges Fashion-Label, das mitwachsende Kleidung für Kinder und Erwachsene fair in Deutschland produziert. Und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hi Oliver.
Hast du eigentlich meinen IQ-Test gemacht?
Ja, aber ich verrate dir nicht das Ergebnis.
Oh. Ja, ich habe mal 3 gemacht. Also ich hatte in der Schule noch so ein Wahlfach, ich glaube es hieß sowas wie Wahlkurs Psychologie oder so. Und das war ganz geschickt, weil die hat dann mit uns verschiedene IQ-Tests gemacht. Mhm. Und danach so dieses Thema, wenn du jetzt in dem einen Test 20 Punkte mehr hast als in dem anderen, was sagt das dann über IQ-Tests aus?
Mhm. Ja, das ist ja wirklich auch in der psychologischen Forschung durchaus ein heißes Thema. Wie gut sind IQ-Tests? Wie verlässlich sind IQ-Tests? Es gibt natürlich auch so eine Diskussion darum, wie klassistisch sind IQ-Tests? Also wie viel hat es einfach auch was mit sozialer Herkunft zu tun? Es ist definitiv nachgewiesen, dass man in einem gewissen Umfang auf IQ-Tests sozusagen auch lernen kann, was ja sozusagen diese objektiven Messkriterien so ein bisschen in Frage stellt. Und gleichzeitig ist mein Wissensstand, dass so dieses bisschen Bashing von IQ-Tests im Sinne von, die haben überhaupt keine Aussagekraft, das ist alles völliger Quatsch, die Punkte weichen wer weiß wie ab, nicht dem aktuellen Forschungsstand entspricht, sondern wenn man eben IQ-Tests, sag ich mal, unter den richtigen Testbedingungen durchführt, und dazu gehört eben auch, dass eine Person nicht 3 direkt nacheinander macht, dann ergeben IQ-Tests schon ein ziemlich gutes und verlässliches Bild von den kognitiven Fähigkeiten einer Person. Das ist ja immer nur ein ganz kleiner Teil und ein Aspekt der Persönlichkeit, aber IQ-Tests sind tatsächlich in der Psychiatrie mit einer der verlässlichsten Parameter, mit denen man sozusagen arbeiten kann. Also es gibt wenig, was so reproduzierbar ist in der Diagnostik wie der IQ. Das heißt, wenn man einen IQ-Test macht bei einem Kind unter guten Bedingungen und dann später bei einem Erwachsenen den nochmal wiederholt, ist es sehr, sehr selten, dass die Werte extrem auseinandergehen. Aber eine IQ-Testung umfasst ja mehrere Bereiche sozusagen der kognitiven Leistungsfähigkeit und muss wirklich auch von einer Fachperson letztlich interpretiert werden, weil die Zahl, die da am Ende rauskommt, ist gar nicht so sehr das Signifikanteste, sondern die Zahl ist quasi ein Durchschnittswert von unterschiedlichen Messwerten, die eben aufzeigen, wie gut ist dein logisches Denken, wie gut ist deine sprachliche Fähigkeit, wie gut ist deine Raumvorstellung, all solche Aspekte, und dann kann eben ein IQ von zum Beispiel 115 sich aus sehr unterschiedlichen Messwerten zusammensetzen. Entweder sehr ähnlichen, du bist in allen Bereichen ungefähr ähnlich begabt, oder du hast so ganz große Unterschiede in den Messwerten, die dann auch vielleicht erklären können, warum dir manche Dinge sehr viel leichter fallen als andere. Und das größte Vorurteil, glaube ich, was es gegenüber IQ-Tests gibt, ist, dass man quasi so einen Test machen kann und dann kriegt man raus, was, sag ich mal, die schlauesten Leute sind, und zwar schlau im Sinne von auch erfolgreich, leistungsfähig und so weiter. Und das ist eben nicht unbedingt so, sondern die Intelligenz ist nur ein Teilaspekt unserer Persönlichkeit, und um sozusagen ein gelingendes, erfolgreiches Leben zu führen und mit diesen kognitiven Fähigkeiten, die wir haben, auch was zu machen, gehört eben sehr viel mehr dazu, als nur sozusagen einen schnellen Prozessor zu haben, ne? Also wir müssen mit dem auch umgehen können, und das hat wiederum viel mit sozialen Startbedingungen zu tun.
Voll. Also ich glaube auch von der Lehrkraft schon eine augenzwinkernde Erfahrung zu machen, weil du halt dieses Versprechen, hier kommt jetzt ganz objektiv raus, wer hier irgendwie der Klügste ist. Das ist ja, ich glaube, das ist was wir in vielen Bereichen kennen als Menschen, wie sehr uns das fasziniert. Ja, also guck mal, was ich kann und so. Und natürlich habe ich das trotzdem nicht mit dem großen Augenzwinkern gefragt, und weil ja schon das Interpretieren dieser Zahl ja eigentlich einen schon total in die Irre führen kann. Aber was ich gerade neu gelernt habe, ich wusste gar nicht, dass man auch Kinder IQ testen kann. Also wie gesagt, ich bin da jetzt eher so auf Party-Talk-Niveau erstmal eingestiegen.
Nee, es gibt IQ-Tests, die entwickelt worden sind, speziell für Kinder. Und die sollten aber eben auch mit Bedacht eingesetzt werden. Also es ist nicht sinnvoll, Kinder einfach mal aus Neugierde und zum Spaß IQ zu testen sozusagen. Aber es gibt ja einfach Kinder, wo es wichtig ist zu verstehen, gerade wenn es auch in manchen Bereichen vielleicht auch zu Schwierigkeiten kommt, entweder im sozialen Miteinander oder im schulischen Miteinander, einfach zu schauen, liegt es an den kognitiven Leistungen oder stecken da andere Gründe möglicherweise dahinter. Das heißt, wenn man beispielsweise eine ADHS-Diagnostik bei einem Kind macht, ist Teil dieser Diagnostik auch einen IQ-Test zu machen, einfach um sozusagen zu schauen, welche Schwierigkeiten rühren möglicherweise aus irgendwelchen Ergebnissen im kognitiven Bereich her und was hat eher was mit Impulskontrolle, Selbstregulationsfähigkeit und so weiter zu tun. Also da geht es letztlich einfach auch um eine differenzierte Diagnostik. Es gibt aber auch andere Gründe, aus denen Kinder IQ-Tests unterzogen werden. Aber es ist auch so, dass man sich immer klar machen muss, mit jeder Information, die man über sein Kind da so bekommt, ne, bei so einem Test, geht dann auch wieder eine emotionale Reaktion bei Eltern einher, die dann eben auch abgewogen werden muss. Also,
So wie die Pränataldiagnostik, dann,
Genau, also wenn ich von meinem Kind zum Beispiel erfahre, dass es einen leicht unterdurchschnittlichen IQ hat, dann macht das was mit mir als Mutter oder Vater. Ich fühle vielleicht, dass mein Kind defizitär ist, weil in unserer Gesellschaft wir ja schon eine unglaubliche Fokussierung darauf haben, dass sozusagen hohe Intelligenz was Besseres ist als niedrigere Intelligenz, was natürlich auch ableistisch ist, ne? Also das ist letztlich auch eine Form von Behindertenfeindlichkeit zu sagen, die besten Menschen sind die klügsten Menschen. Es kann ja Menschen geben, die extrem intelligent sind und menschlich trotzdem total daneben. Aber wir haben schon oft so ein Thema damit, gesellschaftlich, dass, sag ich mal, wir unterschiedliche Normabweichungen unterschiedlich bewerten. Und wenn man mit Eltern darüber spricht und sagt, Ihr Kind hat in der Schule Probleme, wir machen jetzt mal ein paar Tests. Was wäre Ihnen denn lieber, was rauskommt? Hätten Sie lieber ein Kind mit ADHS oder hätten Sie lieber, dass eine Hochbegabung dahinter steckt? Dann werden die allermeisten Eltern sagen, ich hätte lieber ein hochbegabtes Kind, weil das mit weniger Stigma verbunden ist. Wir schaffen das gesellschaftlich ganz schlecht wertfrei auf solche Unterschiede zu schauen. Dabei ist letztlich unsere kognitive Intelligenz intrinsisch genauso neutral wie unsere Körpergröße oder unsere Augenfarbe, ne? Und wir kämen aber nicht unbedingt auf die Idee zu sagen, jemand, der 2,10 Meter groß ist, ist ein wertvolleres Mitglied unserer Gesellschaft als eine Person, die 1,70 Meter groß ist. Aber bei IQ-Testergebnissen haben wir oft so ein bisschen gesellschaftlich dieses Bild, sozusagen je höher, desto besser. Und ich habe schon mit mehreren PsychiaterInnen gesprochen, die mir erzählt haben, dass regelmäßig Eltern in der Praxis bei ihnen sitzen und richtig enttäuscht sind, wenn man ihnen erzählt, ihr Kind ist ganz normal begabt. Als wäre sozusagen
103 oder was
normal
auch immer.
Nicht gut genug. Wir haben dann oft so dieses Bild, genau, normal ist dann vielleicht so eine 3 in Schulnoten. Und dabei sind eben 70% der Bevölkerung, ne, haben einen IQ zwischen 85 und 115, was sozusagen den Durchschnittswert von 100 plus minus 15 IQ-Punkte, was sozusagen so die Normabweichung ist, angeht. Und diese 70%, ich sag mal, Normalbegabten haben in dem Sinne überhaupt keine Nachteile befürchten. Die sind einfach durchschnittlich intelligent und mit einer durchschnittlichen Intelligenz kann man in unserer Gesellschaft, ne, alles werden und machen, was man so üblicherweise machen kann. Also da kann man jeden Schulabschluss erreichen oder kann man auch ein Studium machen, wenn man das möchte oder so. Und ob man es dann aber dann wirklich kann, also ob das dann wirklich funktioniert, das hängt dann eben nicht vom IQ ab, sondern es hängt dann ganz viel von sozialen Rahmenbedingungen, Unterstützungssystemen, solchen Themen wie Armut, Rassismus, Erfahrungen, Diskriminierungsstrukturen, Chancengleichheit oder eben auch Chancenungleichheit ab und sehr wenig vom IQ.
Voll, voll. Und ich bin bei Hochbegabung, denke ich, ja manchmal so ein bisschen höhö, weil ich diesem Konzept eher so ein bisschen besorgt distanziert gegenüberstehe, weil ich immer denke, wenn das mal so in mein Leben träte, also niemand hat mich hier für hochbegabt erklärt, das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr passieren, oder eins meiner Kinder, dann dann gehen ja damit genau diese ganzen gesellschaftlichen Erwartungen einher, aber auch diese ganzen, ich finde, dass es zum Teil schon auch ein gewisses Stigma ist. Also natürlich ist es ein Stigma der des Privilegs, aber diese ganzen quasi Einstein-Erwartungen, die dann damit einhergehen, auch an die eigene Persönlichkeit in einem jungen Alter, das stelle ich mir alles gar nicht so einfach vor.
Nee, also, das ist auch.
Ich weiß gar nicht, ob ich so. Ja. Also, ich verstehe, wenn du sagst, die Eltern da sitzen und sagen: Oh, schade, ist er doch nicht oder sie doch nicht hochbegabt oder so. Das kann ich mir irgendwie. Das kann mir vorstellen, wie das zustande kommt. Aber ich glaube, dass das schon auch eine Last sein kann.
Absolut. Und das ist tatsächlich was. Du hast ja gerade so ein bisschen flapsig gesagt, auf das Thema Hochbegabung reagiere ich so ein bisschen mit Höhö. Das ist tatsächlich was, wo man auch echt aufpassen muss, weil das natürlich für viele Familien, in denen Hochbegabung eine Rolle spielt, ob bei Erwachsenen oder bei Kindern, nee, also auch ein Verletzungspotenzial hat, weil eben Hochbegabung tatsächlich in unserer Gesellschaft so einen ganz seltsam doppelten Ruf hat. Also auf der einen Seite gibt es eine hohe Wertschätzung von Intelligenz und man staunt, wenn man in der Zeitung liest, irgendein Wunderkind in Sachsen hat jetzt schon wieder Abitur gemacht mit 12 oder so. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass eben Hochbegabung oft auch ja auch mit einem gewissen Stigma einhergeht. Es gibt sehr viele Vorurteile, ne, im Sinne von, das sind alles so Mathe-Nerds, die in der Freizeit sich das Geigespielen beigebracht haben und so. Also ganz viele Klischees und Vorurteile, die natürlich auch oft überhaupt nicht zutreffen. Und es wird oft auch nicht so ernst genommen, dass eben mit einer Hochbegabung auch ein gewisser Leidensdruck einhergehen kann. Also wir haben oft dieses gesellschaftliche Bild, Leute, die wahnsinnig schlau sind, sollen sich mal nicht beschweren. Die haben es in der Schule leichter als alle anderen, so ungefähr. Und dass aber eben Hochbegabung nicht immer gleichbedeutend ist mit Überflieger, sondern dass mit Hochbegabung auch verschiedene Schwierigkeiten einhergehen können, da wird wenig drüber gesprochen. Und tatsächlich ist es ein Missstand, gerade auch in unserem Land, dass sozusagen wir ja Kinder haben, also die Intelligenzverteilung in der Bevölkerung, die verteilt sich ja quasi in so einer gaußschen Normalverteilung. Es gibt praktisch so eine Glockenkurve und 70% der Bevölkerung sind irgendwo um und bei 100. Und dann gibt es sozusagen Menschen, die weichen davon stärker ab in die eine oder andere Richtung. Und eine echte Hochbegabung, also im psychiatrischen Sinne, beginnt ab einem IQ von 130, also 30 Punkte über dem Durchschnittswert. Und davon sind ungefähr 2% der Bevölkerung nur betroffen. Also es gibt nur 2% sozusagen klinisch hochbegabte Menschen in Deutschland. Und
das heißt, Entschuldigung, nur nochmal Verständnisfrage für den Laien. Es besteht eine Verbindung zwischen Hochbegabung und IQ. Das war mir gar nicht klar.
Auf jeden Fall, ja. Also im medizinischen Sinne, genau. Also im psychiatrischen Sinne wird sozusagen eine Hochbegabung diagnostiziert, das wird wirklich festgestellt dann, wenn da wird ein IQ-Test gemacht und wenn eine Person einen IQ von 130 und höher hat, gilt sie als hochbegabt. Das sind ungefähr 2% der Bevölkerung. Gleichzeitig gibt es, wir haben vorhin gesagt, sozusagen die Normvariante geht so bis 115. Es gibt natürlich auch noch eine ganze Reihe Menschen, die einen IQ zwischen 115 und 130 haben. Die sind dann auch schon höher begabt sind als der Durchschnitt, aber eben noch nicht in einem psychiatrische Sinne als hochbegabt gelten. Ja, man muss das so differenzieren. Und in die andere Richtung gibt es das eben auch. Also es gibt Menschen mit einem leicht unterdurchschnittlichen IQ und dann wird irgendwann, wenn der IQ sozusagen signifikant abweicht, eben von einer Lernbehinderung oder einer geistigen Behinderung gesprochen. Also das ist so das Spektrum, in dem wir uns bewegen. Und was wir eben ganz klar feststellen können, ist, dass im Bereich der speziellen Förderangebote für Kinder und Jugendliche mit einem unterdurchschnittlichen IQ sehr viel mehr Angebote vorgehalten werden als für Kinder und Jugendliche mit einem überdurchschnittlichen IQ. Also es gibt ein großes System an Förderschulen und anderen Angeboten, die sozusagen Kindern mit Lernschwierigkeiten, die eben auch häufig dann in zumindest Teilbereichen sozusagen niedrigere Intelligenzquotienten haben, geholfen werden sollen. Und das ist absolut richtig und wichtig so. Und für die Kinder sozusagen auf der anderen Seite der Skala gibt es, das ist einfach ein Fakt, sehr, sehr viel weniger Unterstützungsangebote. Und auf der einen Seite kann man sagen, na ja, die sind ja auch schon schlau, die brauchen es vielleicht nicht so sehr. Aber tatsächlich ist es so, dass hochbegabte Kinder und Jugendliche auch im Standard-Schulsystem oft nicht auf ihre Kosten kommen, nicht in der Weise lernen können, wie es ihrem Gehirn entspricht. Und es wäre eigentlich, wenn wir sozusagen Inklusion ganzheitlich denken, total wichtig, auch in eine wirklich gute Hochbegabtenförderung zu investieren. Und zwar jenseits dieser Klischees im Sinne von, die sollen alle Geige lernen, sondern dass man wirklich sagt, ne, jedes Kind soll eben seinem Gehirn und kognitiven Potenzial entsprechend gefördert werden und lernen können. Und das ist im Moment für viele Hochbegabte nicht der Fall. Daraus entstehen verschiedene Probleme, mit denen dann Familien oft sich alleingelassen fühlen, weil man ihnen sagt, hey, du hast voll das Luxusproblem, du hast doch schon so ein schlaues Kind. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich muss nur meinen Synapsensalat sortieren. Also das eine Blitzlicht ist, Deutschland ist Schlusslicht bei der Inklusion. Also sozusagen gerade das, was du vorhin sagtest, das System von Förderschulen, da gibt es ja durchaus ziemlich kritische Stimmen. Auf der anderen Seite dachte ich dann, naja, man könnte also spöttelnd sagen, wir sind gut in der Inklusion von höher- und hochbegabten Kindern, weil die einfach schlicht mit normalen Kindern unterrichtet werden und da haben dann quasi, also da, wo wir Kinder in eine Förderschule schicken oder abschieben, je nach Perspektive, machen wir das Gleiche natürlich überhaupt nicht bei höher- und hochbegabten Kindern. Das ist mal ein sehr interessanter Gedanke. Und vom Leidensdruck der Eltern von Hochbegabten, den ich jetzt hoffentlich mit meinem Höhö nicht vorhin auf die Füße gestiegen bin, weil es nicht so gemeint war, müsstest du mir ein bisschen mehr erzählen, was der Leidensdruck ist. Weil für mich Begabung, Hochbegabung in sehr verschiedene Bereiche zerfällt und ich auch durchaus jemanden, der einfach die Gabe hat, eine Gruppe so zu gestalten, dass sich alle wohlfühlen, als eine unglaublich hohe Begabung formulieren würde, aber das ist wieder umgangssprachlich. Also zurück, bitte, Entschuldigung, Oliver und seine Schachtelsätze. Kannst du ein bisschen mir so ein Blitzlicht geben über die Situation von hochbegabten Kindern und ihren Eltern?
Ja, also ich spreche jetzt hier mal von hochbegabten und sozusagen höher begabten Kindern. Also ich mache jetzt nicht diesen ganz klinischen Cut bei einem IQ von 130, sondern das kann auch sein, dass das, was ich jetzt beschreibe, bei einem Kind auftritt, das ein IQ von 128 hat oder von 125. Ne? Also wir sind jetzt hier mal nicht so ganz streng unterwegs. Grundsätzlich ist es so, dass man hochbegabte Kinder oft schon relativ früh an verschiedenen Merkmalen erkennt. Und das sind erstmal Merkmale, die viele Eltern erstmal mit Stolz erfüllen. Sie haben ein kleines Kind, das sich überdurchschnittlich fix entwickelt, was zum Beispiel sprachliche Kompetenzen angeht. Das heißt, du hast ein anderthalbjähriges Kind, das redet in flüssigen Sätzen, kann mehrere Bilderbücher rezitieren und wirkt einfach wahnsinnig Pleatsch für sein Alter, so, ne? Und gerade im Vergleich mit Gleichaltrigen denkt man manchmal so, das kann doch gar nicht sein, dass so ein kleines Kind das alles schon kann. Und da kriegen Eltern oft auch eher positive Rückmeldungen. Und es ist oft auffällig, dass eben hoch- und höher begabte Kinder echt ein krass gutes Gedächtnis haben, sich im Kleinkindalter teilweise noch ganz genau erinnern können, was, ne, wer bei Omas Geburtstag vor einem halben Jahr neben wem saß und wie exakt die Tischordnung war. Sie haben oft eine ungewöhnliche Problemlösungskompetenz, bauen dann Spielzeuge eher auseinander und versuchen, deren Wirkmechanismus zu verstehen, als einfach mit denen zu spielen oder so. Und ein häufiges, wenn auch nicht immer vorhandenes Merkmal ist, dass diese Kinder oft schon im Kindergartenalter sich sozusagen selbst gesteuert und eigeninitiativ Kompetenzen aneignen, die man eigentlich eher bei Schulkindern vermuten würde. Also die bringen sich teilweise selber das Lesen bei mit 4 oder 5. Okay. Die fangen an zu schreiben, die fangen an zu rechnen, und zwar aus sich selbst heraus. Nicht, weil sie sozusagen dahin gepusht wurden, sondern die sitzen auf einmal mit 3 am Frühstückstisch und sagen, wenn du Papa 5 Kartoffeln hingelegt hast und dir 3 Kartoffeln und mir 2 Kartoffeln, dann sind das ja insgesamt 9 Kartoffeln. So, also wo man so denkt, krass, das ist.
Das war 10.
Ja, du weißt, was ich meine. Ja, 10, danke. Ich bin nicht so gut im Rechnen, aber ich kann erklären, was Begabung
aber
ist.
Aber auch Begabung.
Also, und das sind alles so Auffälligkeiten, die machen ja keinen Leidensdruck, sondern es ist eher spannend und niedlich und es fällt einem halt auf. So. Und was aber häufig passiert, ist, dass dann, wenn diese Kinder älter werden, ein Thema aufkommt mit Unterforderung, sowohl im Kindergarten dann auch als oft in der Schule. Und zwar nicht Unterforderung im Sinne von, mir ist mal punktuell langweilig oder ich könnte mal ein bisschen mehr Input gebrauchen, sondern es fühlt sich für diese Kinder teilweise regelrecht schmerzhaft an, wie unterstimuliert ihr Gehirn sozusagen ist. Ne? Also ich habe mal mit einem Kinderarzt gesprochen, der verglich das eben damit, einen Ferrari zu haben, der sozusagen, ne, also gemacht dafür ist, schnell zu fahren, und der muss die ganze Zeit durch so eine 30er-Zone schleichen sozusagen und kann gar nicht ausleben, wofür er gemacht ist. Und das kann eben dann auch damit einhergehen, dass hochbegabte Kinder aufgrund dieser Unterstimulation Verhaltensweisen entwickeln, die dann wirklich belastend werden. Manche werden zum Klassenclown, manche werden total aggressiv, manche checken aus und machen einfach gar nichts mehr für die Schule. Viele fühlen sich sozial sehr weit weg von Gleichaltrigen, weil ihre Interessen, Leidenschaften, ne, so weit entfernt sind von Gleichaltrigen. Und sie finden oft nicht so richtig ihren Platz. Ne? Also wenn ich ein 6-jähriges Kind habe, das sozusagen kognitiv auf dem Stand von einem 14-Jährigen ist, aber trotzdem emotional auf dem Stand von einem 6-Jährigen, ist es schwer für dieses Kind, sozialen Anschluss und Freunde zu finden. Es entsteht oft ein Gefühl von Falschsein. Ja? Ich bin anders als alle anderen, von sozialer Isolation. Genau, und da können dann verschiedene Schwierigkeiten für das Kind einfach draus erwachsen, die dann auch auf die ganze Familie natürlich überstrahlen. Ne? Also wenn es meinem Kind nicht gut geht, geht's mir als Elternteil ja auch nicht gut und ich mache mir da Sorgen drum. Und es gibt verschiedene Angebote, mit denen man dann auch versucht, da Abhilfe zu schaffen. In vielen Bundesländern gibt es bestimmte Förderprogramme für hochbegabte Kinder. Hier in Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel die sogenannte Hector-Akademie, wo dann hochbegabte Kinder untereinander so Kurse und Workshops besuchen können. Und da geht es weniger darum zu sagen, wir müssen die klugen Kinder noch klüger machen, sondern es geht darum, die sollen Input bekommen in ihrem Tempo und auf ihrem Level. Und die sollen vor allem sehen, dass sie nicht die einzigen Kinder sind, die in ihrem Alter sich mit solchen Themen befassen, und sollen sozusagen mal andere hochbegabte Kinder kennenlernen. Aber das ist für viele so ein Tropfen auf den heißen Stein, dieses Gefühl von anders sein, nicht so richtig reinpassen, das zieht sich einfach bei vielen Kindern durch. Und ganz grundsätzlich muss man einfach sagen, es gibt da noch so große Unterschiede. Es gibt Kinder, die sind in Anführungszeichen nur hochbegabt, und die haben gar keine Probleme teilweise auch. Also das gibt's auch. Hochbegabung muss nicht zu einem Problem führen. Es gibt auch einfach Kinder, die müssen halt nie was für die Schule tun und haben krasse kognitive Fähigkeiten, und ansonsten merkt man das an nichts. Easy life. So. Und dann gibt es auch noch Kinder, und das ist gar nicht so selten, die fallen in die Kategorie twice exceptional. Und das bedeutet, ein Kind hat zum Beispiel eine Hochbegabung und parallel dazu aber auch noch zum Beispiel eine Teilleistungsschwäche oder ADHS oder ist im Autismus-Spektrum oder hat sozusagen noch ein anderes Thema, was ihm sozusagen eine weitere Abweichung von der Norm beschert. Und diese beiden Themen verhalten sich ja teilweise auch sehr komplex zueinander. Ne? Also wenn zum Beispiel ein Kind extrem intelligent ist, aber aufgrund des ADHS sich trotzdem nur schwer konzentrieren kann, dann kann das sein, das ist in der Schule vielleicht sogar gar nicht so gut, ja, schreibt überhaupt keine guten Noten. Man kommt gar nicht auf die Idee, dass da eigentlich so ein Potenzial drin steckt, sieht eher so das Problemkind. Und gerade wenn dann solche Dinge zusammenkommen, entsteht oft ein großer Leidensdruck, sowohl bei den Kindern als auch bei den Familien. Und es braucht echt eine sehr sorgfältige Diagnostik, um überhaupt mal auseinanderzudröseln, was sozusagen die verschiedenen, ne, Themen sind, die in diesem Kind gleichzeitig wirken und was dieses Kind braucht, um wirklich angemessen lernen zu können.
Das ist sehr hilfreich. Das habe ich so nicht mir nie so angeschaut, ne? Dass es wirklich schon noch eine ziemlich klischeebehaftete Kiste bei mir ist, ja. Okay. Und wenn wir jetzt sozusagen noch in dem Bereich bleiben, dann das heißt, dann da gehen dann Kinder wie Eltern durch viele Jahre mit, keine Ahnung, entweder wie du es jetzt beschrieben hast, so ungefähr eine Inselbegabung, also irgendeine Sache ist sozusagen total way over the top und die andere halt leider nicht oder das matcht vielleicht doch ganz gut und dann kommen die so ganz gut durch, aber eigentlich ist es dann wieder eine Frage von, wie kommen wir gut durch Schulsysteme, wie kommen wir gut durch, ja letztlich halt auch Pubertät, Adoleszenz, weil ja dieses diese Entwicklungsunterschiede, das sieht man ja auch immer wieder in so Teenagerjahren, ne? Also die einen sind schon sozusagen, die sind schon bei den großen Themen und die anderen wollen halt eigentlich noch Rollenspiele spielen und da passt es ja dann auch oft krass nicht zusammen. Genau. Also das konnte ich mir so aus meinem Dingsbums erschließen. Wie kommt man dann durch diese vielen Jahre?
Ja, das ist ja die große Frage immer, wenn man ein Kind hat, das in irgendeiner Form so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Ne? Wenn ich ein Kind habe, das bestimmte Schwierigkeiten hat in irgendeinem Bereich, dann muss ich als Elternteil erstmal damit klarkommen, dass mein Kind hier eine besondere Herausforderung hat. Es ist vielleicht nicht so stromlinienförmig sozusagen durch das Schulsystem und durch soziale Erfahrungen und Freundeskreise und so weiter durchrauschen wird, wie wir das teilweise bei anderen Kindern sehen und wahrnehmen. Da geht ein gewisser Schmerz oft mit einher. Und dann muss man wirklich, das klingt so banal, aber es ist wirklich so, einfach individuelle Lösungen finden, zu sagen, was braucht dieses Kind? Also wenn du ein hochbegabtes Kind kennst du ein hochbegabtes Kind. Es kann sein, du hast in der Klasse 3 hochbegabte Kinder und die brauchen alle eine andere Art von Förderung. Es kann sein, das eine Kind braucht einfach Unterstützung beim Aufbauen von Sozialkontakten, damit es sich nicht so alleine fühlt. Es braucht vielleicht Kontakt mit anderen hochbegabten Kindern, um zu spüren, ich bin nicht alleine. Es gibt Kinder, die interessieren sich vielleicht für ähnliche Themen und mit denen kann ich mich da connecten. Es gibt andere Kinder, die sind hochbegabt und kommen emotional sehr, sehr gut zurecht und haben einen großen Freundeskreis und brauchen wirklich einfach nur entsprechend Gehirnfutter. Ja, also da muss man wirklich einfach schauen, wie hält man die gut busy? Können die noch ein Instrument lernen? Können die noch eine Sprache lernen? Und viele Eltern erleben das so, wenn sie ein hochbegabtes Kind haben und dann für dieses Kind, sag ich mal, ein passendes Freizeitprogramm zusammenstellen, dass ihnen dann von außen gespiegelt wird, sie seien so überambitionierte Eislaufeltern. Weißt du, wenn du von außen siehst, so eine Familie, die ihren Erstklässler zum Frühchinesisch schickt und zum Geigenunterricht und zu dem und dem, dann hat man ja sofort auch so eine Schublade im Kopf zu sagen, ey, also die Eltern übertreiben es auch. Und da ist auch einfach wichtig, manchmal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, es gibt Kinder, die brauchen diese Art von Forderung und Input wie ein Fisch das Wasser. Also die kommen einfach nicht klar mit einem entspannten Nachmittag Lego spielen. Das tut denen nicht gut. So. Und für andere Kinder wäre das zu viel. Und wir neigen halt so oft dazu, da so ins Werten zu kommen. Ne? Und wenn sozusagen Eltern von einem Kind zum Beispiel mit einer Legasthenie einmal in der Woche zum Legasthenie-Training fahren, ist das sozial akzeptiert im Sinne von, klar, die müssen ihr Kind fördern. Und wenn Eltern zum Beispiel von einem hochbegabten Kind mit ihrem Kind dann irgendwie zur Kinderuni gehen oder was auch immer, ne, dann hat er schnell so einen Duktus von, na, die wollen ihr Kind jetzt aber auch hier zum Nobelpreis pushen. So. Und da finde ich es einfach wichtig, dass wir alle so hinterfragen diese Vorurteile und Klischees, die wir da oft so im Kopf haben. Und der Grund dafür, dass es so leicht ist, sag ich mal, sich über hochbegabte Kinder und deren Familien lustig zu machen, was ja auch in vielen Comedy-Programmen passiert oder Kabarettnummern oder so, ist, dass wir uns natürlich alle schnell auch so ein bisschen quasi bedroht fühlen von so Superschlauen und dann quasi durch Humor wieder versuchen, diese auf den Boden zu holen, ne? Im Sinne von, ihr mit eurem Überfliegerkind seid auch nicht besser als wir. Aber das geht oft echt auf Kosten von Kindern und Jugendlichen, die einfach auch einen eigenen Leidensdruck haben. Die haben sich diesen hohen IQ, ja, wenn wir an dem Punkt uns jetzt nochmal festhalten wollen, ja nicht ausgesucht. Und es gibt gerade unter höchstbegabten Menschen, also die wirklich einfach sehr, sehr weit weg sind vom Durchschnitts-IQ, sehr viele Menschen, die sagen, sie würden sehr viel lieber einen durchschnittlichen IQ haben, weil natürlich diesen Superprozessor sozusagen im Gehirn zu haben ein Geschenk ist und auch eine Chance ist, aber es geht echt auch mit Schwierigkeiten einher. Und das geht teilweise um ganz banale Dinge. Wenn du so ein höchstbegabter Mensch bist, ist für dich sowas wie Partnersuche als Jugendlicher oder junger Erwachsener teilweise echt ein Spießrutenlauf, weil du schnell arrogant wirkst, weil dir schnell gefühlt alle Leute, denen du begegnest, zu langsam sind. Zu langsam, also, du denkst immer, warum kommen die nicht schneller auf den nächsten Gedanken? Und das ist ja auch schwer, dann ein Gegenüber zu finden, wo du wirklich das Gefühl hast, wir können connecten auf einer zwischenmenschlichen, emotionalen Ebene, aber eben auch auf einer kognitiven Ebene. Ich muss nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, mich praktisch ausbremsen zu müssen und meine Gedankengänge künstlich zu verlangsamen und zu vereinfachen, damit mein Gegenüber mir noch folgen kann, so, ne?
Ja, ja, klar. Und ich stelle mir auch den Alltag nicht immer leichter vor. Also dieses, wie geht man mit multiplen Krisen dieser Welt um, wenn man auch dir noch die Ability im Hirn hat, die alle mal durchzudenken?
Ja, ja.
Das macht es ja nicht immer leichter, dann auf eine Lösung für sich selber und seine Umgebung zu kommen.
Ja. Okay. Was ich übrigens spannend finde, wollte ich einfach nur noch kurz ergänzen, weil wir jetzt so viel über IQ-Punkte geredet haben, ist, dass viele Menschen dieses Bild im Kopf haben, wenn zwei sehr intelligente Personen sich zusammentun und miteinander ein Kind kriegen, dann muss das ja sicher so ein super Brainiac werden. Also so, die IQ-Punkte könnten sich ja vielleicht irgendwie aufaddieren und das ist dann irgendwie.
Die addieren sich.
Wird ja so ein super schlaues Kind. Und tatsächlich gibt es viele Diskussionen darum, wie vererbbar Hochbegabung ist. Und es gibt da schon Korrelationen. Also überdurchschnittlich intelligente Eltern haben häufig auch überdurchschnittlich intelligente Kinder. Und gleichzeitig gibt es, und das ist ganz klar nachgewiesen in Sachen Intelligenz, gesamtgesellschaftlich gesehen, immer sowas, das wird in der Psychologie Regression zur Mitte genannt. Also der IQ einer Gesellschaft, ne? Mit diesem Durchschnittswert bei 100, der entwickelt sich sozusagen immer wieder dahin. Das heißt, wenn sehr intelligente Eltern laut IQ-Test miteinander ein Kind kriegen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kind ein bisschen weniger intelligent ist und sich mehr wieder Richtung Mitte orientiert, vom IQ her sehr hoch. Und umgekehrt, wenn sozusagen zwei Menschen ein Kind bekommen, die beide eine verminderte Intelligenz haben, gegenüber dem durchschnittlichen Intelligenzquotienten, haben sie häufig ein Kind, das auch mehr Richtung Mitte sich bewegt, aber sozusagen von der anderen Seite, also einen höheren IQ hat als die Eltern. Verstehst du?
Ja, ich verstehe es. Ich kann die Kurve jetzt leider nicht interpretieren. Also, also ob das jetzt bedeutet, dass das halt bei uns Menschen so angelegt ist oder ob das bedeutet, dass das Umfeld das auch mitbestimmt. Da kann man, glaube ich, viele Fragen, könnte man.
Also da gibt es Diskussionen drüber, aber es gibt im Moment in der, sag ich mal, psychiatrischen Forschung die Grundannahme, dass sozusagen die evolutionäre Disposition ist, dass es sozusagen vorgesehen ist, dass wir Menschen tendenziell normal begabt sein sollen und als Spezies nicht einfach immer und immer und immer intelligenter werden sollen sozusagen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, und das muss ich wirklich auch nochmal dazu sagen, die Aussagekraft von IQ-Tests und IQ-Punkten und so ist echt begrenzt, weil die auch immer was mit kulturellem Wissen zu tun hat, ne? Also du musst da bestimmte Kompetenzen haben, um so einen Test bewältigen zu können. Und wenn du zum Beispiel in einer Kultur aufgewachsen bist, in der Lesen, Rechnen und Schreiben keine Grundfertigkeiten sind, die dir in einem bestimmten Alter vermittelt werden, dann funktionieren auch viele IQ-Tests für dich nicht oder so. Und es ist eben auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass zum Beispiel unter Menschen, die sehr erfolgreich in ihren Jobs sind, die verantwortungsvolle Führungspositionen einnehmen und so weiter, im Schnitt ein höherer IQ vorzufinden ist als in der Gesamtpopulation. Also es gibt schon wohl so einen Zusammenhang zwischen intelligentere Menschen sind teilweise auch beruflich erfolgreicher, aber die Korrelation ist nicht so stark, wie man meinen würde, sondern die ausschlaggebenden Faktoren sind eher soziale Rahmenbedingungen, die den Bildungserfolg bestimmen, ne? Also wenn ich sozusagen in einem Elternhaus groß geworden bin, wo mir
klar
Unterstützung und Förderung zuteil wurde, kann ich mit einem absolut durchschnittlichen IQ komplett durchstarten. Und umgekehrt nutzt mir auch die schönste Hochbegabung nichts, wenn ich in einem Setting groß werde, wo ich keine Förderung erfahre und wo ich aus diesem Potenzial
oder die nicht anwenden
nicht schöpfen
kannst.
Kann, sozusagen.
Genau. Okay. Und wenn wir jetzt hochstreichen und über Begabungen sprechen, dann sind wir ja, ich musste sehr lachen, dass du vorhin noch die Geige verwendet hast, weil das habe ich irgendwann mal in einer unserer Folgen gemacht.
Ja.
Und dann hat sich doch irgendjemand beschwert.
Hast du gleich aufs Dach gekriegt.
Dass das so ein Klischee ist, genau. Bist du mal dran. Weil für mich ja dieses, wie kommst du gut durchs Leben, dass das ja auch wahnsinnig viel mit Begabungen zu tun hat. Aber das sprengt natürlich jetzt jede Themenwelt jetzt hier. Aber ich verwende in meinem Wortschatz das Wort Begabung auch in sehr unterschiedlichen Bereichen. Also dass jemand einfach sehr begabt ist darin, ja, wie ich es vorhin schon hatte, das Zwischenmenschliche irgendwie zu gestalten. Oder natürlich auch der ganze künstlerische Bereich, da ist das Wort ja relativ verbreitet. Man sagt, Mensch, der hat aber eine Begabung, Sprachfertigkeiten und so weiter und so fort. Ja.
Ja, das Spannende an dem Begabungsbegriff ist eben, dass er ja quasi im psychologischen Sinne das beschreibt, was wir sozusagen mitbekommen haben, also diese Gabe, dieses Geschenk sozusagen, während wir ja umgekehrt auch ganz viele Kompetenzen und Fähigkeiten einfach erwerben können durch Selbstdisziplin, Übung, Training, ne? Und Begabung beschreibt ja im Prinzip das, was man nicht machen kann, sondern was man mitbekommen hat. Weißt du, was ich meine?
Was man nicht machen kann. Also, ach so. Und insofern, cool, dann verwende ich das ja völlig inflationär. Also ich würde sagen, weil du sagtest Training und Disziplin, da würde ich sagen, man kann durchaus begabt sein, zu Disziplin oder zu beim Training dran zu bleiben.
Ja, aber das kann ja auch eine angeborene Eigenschaft sein. Also ich sage nicht, man kann nicht begabt sein, selbstdiszipliniert zu sein. Aber also als Beispiel, wenn du eine Person kennenlernst, die 3 Sprachen fließend spricht, weil sie in 3 Ländern gelebt hat und diese Sprache irgendwie in Sprachen in sich aufgenommen hat oder sowas, würdest du dann automatisch sagen, diese Person spricht 3 Sprachen, also ist sie total sprachbegabt? Oder wirst du eher sagen, naja, klar, dass die 3 Sprachen spricht, die Rahmenbedingungen in ihrem Leben waren eben so, dass sie die halt gelernt hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, klar. Führ mich nur raus aufs dünne Eis. Ja, stimmt. Weiß ich nicht, Nora, keine Ahnung. Also, ja, das ist wirklich ganz viel so Hausgartenpsychologie, stimmt schon. Hm. Na, dass man so sagt, ja, X ist aber irgendwie sprachbegabt und dann plötzlich merkt man, dass man dann tendenziell von der Frau spricht. Weißt du so, also das, weißt du so, wie schnell wir da so gesellschaftlichen Bullshit dann immer mit reinbringen. Ich weiß es nicht.
Also, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, eine Eigenschaft oder eine Kompetenz zu erlernen, ist nicht irgendwie besser oder schlechter. Weißt du, wenn man sie sozusagen als Begabung labelt oder einfach als eine erworbene Kompetenz. Also wenn ich, man könnte sogar argumentieren, dass wenn ich vielleicht zum Beispiel keine große sportliche Begabung habe, ja, und dann trotzdem in einem Sport sehr gut werde, weil ich mich einfach krass reingehängt habe und trainiert habe und geübt habe und so, dann könnte man dem ja eigentlich sogar fast noch mehr Respekt gegenüber zollen, weil man sagt, für dich, dir ist das wirklich nicht zugeflogen, für dich war das nicht leicht, ne? Und trotzdem haben wir oft so eine Faszination mit diesem Thema Begabung, so dieses, manche Kinder oder Erwachsenen scheinen uns in einem Bereich irgendwie so besonders beschenkt mit einer Fähigkeit und da sind wir dann einfach auch schnell in diesem Bereich von so einem, ja, von so einem Geniekult, ne? Dass wir manchmal so die Vorstellung einfach haben, wie toll ist das, wenn eine Person so auf eine fast magische Weise irgendwas besonders gut kann, was andere nicht können. Und daher rührt so eine Faszination mit Wunderkindern oder eben auch im kleineren Rahmen mit Menschen, denen gefühlt irgendwas total leicht fällt, wo man sagt, Wahnsinn, was diese Person für eine musische, sprachliche, soziale Begabung hat. Und ich finde das gar nicht falsch, über Begabungen als Begabungen zu sprechen. Mir gefällt durchaus persönlich dieses Bild einer Gabe, eines unverdienten Geschenkes, das man einfach mitbekommen hat, weil zufällig die eigenen Neuronen so verknüpft sind, dass man irgendwas besonders gut kann. Ziemlich gut. Und gleichzeitig müssen wir halt so ein bisschen differenzieren und sagen, ein Kind, das mit 8 Jahren sehr gut Geige spielen kann, ist das wirklich einfach nur sehr begabt oder hat das einfach die richtige Förderung zur richtigen Zeit bekommen? Und müssen wir vielleicht dieses Bild vom begabten Kind in der Hinsicht auch so ein bisschen entmystifizieren, um auch den Blick frei zu machen dafür, dass es oft in unserer Gesellschaft, wenn Menschen in irgendwas besonders gut sind, gar nicht so sehr um Begabung geht, sondern mehr um Entwicklungschancen, die diese Menschen bekommen haben?
Ja, für mich ist ja Begabung, ich komme da ein bisschen anders hin. Also, ich weiß leider nicht mehr, wen ich da zitiere, tut mir wirklich leid, habe ich mich dank mangelnder Intelligenz nicht gemerkt, aber ich fand den Gedanken total cool, dass jemand sagte, konzentrieren Sie sich auf die Stärken, also auf das, was Ihnen leicht fällt, statt immer darauf, wo es Ihnen der Sache nicht so leicht fällt. Mhm. Also, dass wir oft versuchen, Defizite auszugleichen, was du jetzt vorhin hattest mit diesem Sport ist vielleicht nicht mein Ding und so, dass wir als Gesellschaft aufgrund wieder Normen und gesellschaftlichen Erwartungen und was wir halt gut finden und was für uns blablabam, sagen, da strugglen sich Leute an dem ab, was ihnen halt nicht so leicht fällt, statt zu sagen, fuck it, das ist halt nun mal leider nicht das, wofür ich so unbedingt stehe, aber ich kann halt eine Sache, die fällt mir relativ leicht und gerade im Team mit anderen könnten wir daraus eigentlich easy life für alle finden, jetzt ein bisschen klischeehaft gefunden. Weißt du, wie ich meine? Also dieses, das weicher zu werden mit den Begabungen, die ich nun mal habe. Mhm. Aber natürlich verwende ich wahrscheinlich das Wort jetzt schon wieder in einem ganz anderen Kontext. Aber so ich auf das Thema drauf, dass ich sage so, ja, aber Oliver, wenn das nicht deins ist, ja, dann kannst du jetzt entweder immer versuchen, die nächsten 5 Jahre zu lernen, wie man Konflikte gut bla 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 bla. Mhm. Oder du sagst halt, ja, das ist nicht meins, aber was ich kann, ist das. Und dann mache ich doch daraus ein glücklicheres Leben.
Total. Und ich finde das sehr gut. Also auch diese Idee dieses potenzialorientierten Blicks auf sich selbst und auch auf Kinder, nicht immer zu schauen, was sind die Defizite, was müssen wir ausbügeln, sondern wirklich auch zu sagen, ne, was sind die Stärken, die wir stärken können. Was ich dabei eben nur interessant finde, ist, dass wir ja oft uns sehr schwer damit tun, sag ich mal, einen objektiven Blick auf Stärken und Schwächen sozusagen von uns selbst und unseren Kindern zu werfen. Also wir wachsen ja oft damit auf, dass uns auch vielleicht gespiegelt wird, in dem und dem Bereich hast du eine Begabung oder auch umgekehrt, in dem Bereich kannst du nix. Und sehr oft hat es ja auch was mit so Familiengeschichten zu tun, ne? Also bei uns können alle kein Mathe oder wir sind halt eine Musikerfamilie, keine Sportlerfamilie oder so. Und dann ist es manchmal gar nicht so leicht, selber zu überprüfen, bin ich eigentlich wirklich unsportlich oder unmusikalisch oder nicht sprachbegabt, ist das sozusagen ein Fakt oder ist das mehr so ein Glaubenssatz, den ich über mich gelernt habe, weil das eben mir so ein bisschen übergestülpt wurde und in einem anderen Setting hätte ich vielleicht in dem Bereich Kompetenzen erwerben können.
Oder sind es eben eigene Prägungen? Ja. Also so, als ich den Schulabschluss machte, war ganz klar, VWL und BWL, das ist was, das macht man nicht. Weißt du, also dass man auch so einfach so aus seiner Bubble heraus sagt, bestimmte Jura, weißt du, so.
Ja, ja.
Und im Nachhinein aber einfach erstmal überhaupt versteht, was es zu entdecken gibt in der Welt.
Ja, ja. Also ich erinnere mich einfach biografisch, dass mir zum Beispiel als Kind immer ganz stark gespiegelt wurde, dass ich sehr musikalisch sei. Und das hatte schon auch eine gewisse Basis.
Du spielst ja auch so gut Gitarre.
Ja. Und ich war ein Kind, das zum Beispiel sehr gut singen konnte, im Sinne von Melodien wirklich exakt nachsingen. Ich hatte ein gutes Gehör für Tonarten und also Intervallabstände und so. Und mir ist es relativ leicht gefallen, sowas wie ein Takt- und Rhythmusgefühl zu entwickeln, also zu solche Sachen. Und dann wurde mir eben so gespiegelt, du bist sehr musikalisch und dann wurde das ein Teil meines Selbstbildes und dann habe ich eben verschiedene Instrumente gelernt und Gesangsunterricht gehabt und so. Und ich bin aber in keinem dieser Bereiche jemals auch nur im Ansatz in einen Bereich gekommen, wo man jetzt irgendwie von musikalischer Brillanz sprechen könnte oder sonst irgendwas. Ich habe immer nur so, sag ich mal, so Hausmusikniveau gemacht, halt mit verschiedenen Instrumenten. Und das hat aber mir immer nichts ausgemacht, weil ich sozusagen in mir drin wusste, ich bin musikalisch, ich bin nur nicht wahnsinnig fleißig, ich mache nicht so viel aus diesem Talent. Ich könnte wahrscheinlich eine ganz tolle Pianistin werden, aber ich bin dazu bequem dazu. So, ich fand das gar nicht schlimm. Und mein Selbstbild war trotzdem immer, ich muss mich zum Beispiel nie schämen, irgendwo öffentlich mitzusingen bei irgendeinem Fest oder so, sondern ich kann ja singen,
ich bin
musikalisch. Und ich kenne ganz viele Menschen, die eben nicht mit dieser Zuschreibung aufgewachsen sind, von denen ich so sagen würde, die singen, glaube ich, ungefähr gleich wie ich. Und denen wurde einfach was anderes über sich erzählt. Die wurden vielleicht anders beschämt oder da gab es eine andere Kultur auch in der Familie überhaupt, welchen Stellenwert Musik hat oder wie gut man sein muss, um in Musik gut zu sein. So, meine Eltern haben beide selbst durchaus bedauert, kein Instrument gelernt zu haben als Kind. Und als sie dann sozusagen sagten so, oh, wir haben jetzt ne, Kinder mit musikalischer Begabung, wir bezahlen den Instrumentalunterricht, das ist ein wichtiger Aspekt unseres Familienlebens, dass sie ihre musikalische Begabung auch ausleben sollen, hatte das natürlich auch dann was damit zu tun, zu sagen, ne, wir geben so einen Wunsch und so eine gute Intention weiter. Und wir beklatschen auch jeden Fortschritt und freuen uns total über jedes neue Stück, das unser Kind kann, ne? Weil wir das vielleicht auch gerne gelernt hätten, aber bei uns waren die Rahmenbedingungen anders. Und das prägt natürlich auch so ein Selbstempfinden. Und mir wurde immer in ganz vieler Hinsicht gespiegelt, wie begabt ich in verschiedenen Bereichen bin. Und das war nie in IQ-Tests begründet, sondern einfach in wir sehen, wir nehmen wahr, wir feiern, wir finden schön. Und das macht natürlich auch was mit dem Selbstwert und dem Selbstbild. Ne? Also ich habe mich sozusagen selbst immer als, ich sage das jetzt so ein bisschen umständlich, begabten Menschen wahrgenommen. Und ich glaube, das hatte weniger was mit IQ-Punkten zu tun, als einfach erstmal mit dieser Wertschätzung und diesem Gesehenwerden in verschiedenen Dingen, die man gerne macht und da natürlich auch gut kann.
Voll schöne Geschichte, weil sie ja auch noch die Ebene hat, dass du sagst, dass für deine Eltern, fürs Elternhaus war das Thema Musik etwas, was ihnen wichtig ist oder sie hätten da gerne selber vielleicht, also ich interpretiere jetzt hier sehr gefährlich, aber dass natürlich dadurch auch ein Umfeld war, das sagte, in Musik begabt zu sein, das ist was Schönes. Also genau, weißt du, du bist also auch ein Produkt, deine musikalische Begabung ist auch Produkt deines sozialen Umfeldes.
Genau.
Wenn ihr jetzt ein Haushalt gewesen wärt, in dem das Wissen über, keine Ahnung, Pilzsorten, Begabung gesagt, also ne, kann sie lateinische Namen von irgendwelchen Pilzen, dann wärst du wahrscheinlich aus dieser Familie rausgegangen mit dem Stempel, Mai, die Nora. Kann gut singen, aber ein Pilz kann sie, also weißt du, dann wäre sie plötzlich so der Pilzdödel gewesen, obwohl you're the same und deine Eltern sind the same.
Also ja, genau.
Alles ein Konstrukt auch dann wieder. Schön.
Und was ich halt in dem Zusammenhang einfach noch wichtig finde zu betonen, ist, dass eine Begabung existieren kann. Es gibt Menschen, die haben bestimmte Begabung im musikalischen Bereich, im künstlerischen Bereich, zweifelsohne, aber die Begabung alleine kann nur ganz selten Früchte tragen, sondern sie braucht sozusagen das entsprechende Umfeld, sowohl was Förderung, aber auch was Wertschätzung angeht. Ne? Also dass, wenn wir uns sozusagen große MusikerInnen anschauen, berühmte PianistInnen oder DirigentInnen oder sowas, die hatten oft durchaus natürlich eine Anfangsbegabung, aber dann hatten sie eben auch ein soziales Umfeld, das in irgendeiner Form dieses Potenzial sozusagen freigeschaltet hat. Das ist auch auf unterschiedlichen Wegen passiert, bei manchen auch mit sehr viel Druck und Härte. Ja. Ne? Ich will das gar nicht irgendwie schön färben, aber du kannst so begabt sein fürs Klavierspielen, wie du willst. Wenn dir keiner ein Klavier hinstellt und zeigt, was du damit machen kannst, wird diese Begabung verpuffen. Ne?
Ich glaube, dass Begabung halt diese Faszination auch immer hat wegen, also das ist ja dieses, glaube ich, das Schlafes-Bruder-Motiv. Ne? Also irgendwo in einem Tal ganz hinten links in einer Hütte sitzt einer und wir werden es nie erfahren, dass der ja eigentlich den krassesten Roman von allen schreibt, weil er halt für immer in seiner Hütte bleibt. Und ich glaube, aus diesem, wahrscheinlich ist es auch eines von diesen großen Geschichten, die wir Menschen uns immer erzählen. Mhm. Da irgendwo da draußen gibt es einen, der wüsste das alles. Ja. Spannend.
Und wenn wir eben Kinder begleiten, um das nochmal so ein bisschen dahin zurückzuführen, haben wir eben oft diesen Widerspruch in uns, ich weiß nicht, ob du den selbst auch kennst, dass wir einerseits unseren Kindern wünschen, dass sie ganz normal sein sollen, also möglichst einfach reinpassen, nicht so anecken, weil wir wissen, Abweichungen von der Norm gehen oft auch mit schmerzlichen Erfahrungen einher und gleichzeitig sollen sie aber irgendwie schon auch besonders sein und speziell und nicht so wie alle anderen. Und ich glaube, in dem Bereich passiert es dann halt so oft, dass wir sozusagen so ein bisschen innerlich denken, nee, ich hätte jetzt nicht so gern ein hochbegabtes Kind und auch nicht so gern ein Kind mit ADHS oder mit einer Teilleistungsschwäche oder mit einer Lernbehinderung. Das klingt alles irgendwie nach potenziell Problemen. Aber so ein Kind mit einer musikalischen Begabung, das einfach besonders gut singen kann oder besonders gut Fußball spielen kann oder besonders gut zeichnen kann, das wäre schon ganz cool. Also so ein bisschen so ein Special Feature irgendwie, weißt du? Und das erlebe ich einfach oft und das sage ich, ohne irgendwen beschämen zu wollen, weil Eltern so diese Ambivalenz aus, mein Kind soll besonders sein, aber auch nicht zu besonders. Und man kann sich das aber nicht bestellen und ein Kind ist nicht weniger, ne, wertvoll, wenn es wirklich in manchen Hinsichten stark von der Norm abweicht. Und umgekehrt muss auch nicht jedes Kind irgendeine Spezialbegabung haben. Wenn ich ein Kind habe, und das sage ich in ganz, im allerwertfreisten Sinne, das einfach durchschnittlich in der Schule ist, mittelgut Blockflöte spielt, irgendwann dann aufhört, immer so okayisch im Kinderturnen mitspringt, weißt du, was ich meine? Und jetzt nicht irgendwo besonders glänzt oder hervorsticht, dann kann dieses Kind eine großartige Persönlichkeit haben, ein wunderschönes Leben vor sich haben, sich entfalten, sich verwirklichen. Dazu braucht es nicht irgendeine, so eine Extraschleife irgendwie obendrauf.
Ja. Voll. Das ist ein wirklich cooler Gedanke. Ja.
Und gleichzeitig, wenn wir ein Kind mit irgendeinem Extra hat, wie auch immer dieses Extra aussehen soll, oder mehreren Extras, dann ist es eben auch wichtig, die nicht zu unterdrücken oder wegzubiegen oder zu sagen, ich will das gar nicht haben, du sollst nicht rausstechen, in unserer Familie hat noch keiner, so, sondern letztlich dann auch diesem Potenzial, auch dieser Begabung zu folgen. Also für mich als Mutter war das mit einer der spannendsten Schritte, dass man ja manchmal so innere Bilder davon hat, wie man sein Kind begleiten will und was für Freizeitangebote man dem unbedingt nahe bringen will und welche überhaupt nicht und so. Und dann irgendwann zu merken, ich trete jetzt wirklich einen Schritt zurück und mein Kind übernimmt die Führung. Und ein Kind sagt, diese ganzen organisierten Hobbys sind mir nix, lass mich einfach in Ruhe mein Hörspiel hören und meine Burgen bauen oder was. Und ein anderes Kind kommt an und sagt, könnte ich bitte noch ein drittes Instrument lernen? Ne? Also so, und das dann auch nicht zu bewerten, nicht gegeneinander zu stellen und zu vergleichen, sondern einfach zu sagen, ist das nicht cool, wie da jedes Kind seinen Weg findet, sein Potenzial erschließt. Und Intelligenz und daran auch eben geknüpft, sowas wie Schulleistung und Schulerfolg, sind eben nur eine winzige Facette der spannenden Persönlichkeit dieser Kinder, die wir da begleiten.
Wenn euer Kind hochbegabt ist, höchstbegabt oder mittelbegabt oder wie auch immer, was hat euch gefehlt oder so? Schreibt uns gerne an podcast@nora-imlau.de. Und damit, liebe Nora, würden wir zu den Sponsoren der aktuellen Folge kommen und damit folgt jetzt etwas Werbung.
Ja, treue HörerInnen unseres Podcasts werden unsere aktuellen Sponsoren dieser Folge schon kennen. Wir werden dieses Mal wieder unterstützt von dem fairen Fashion-Label Octopulli aus Berlin. Die nähen mitwachsende Kleidung für Kinder und Erwachsene fair in Deutschland. Das sind also Pullis und auch Hosen, Hosen für Kinder, Pullis für alle, die einfach aufgrund ihres Schnittes so gemacht sind, dass sie sozusagen gut getragen werden können, wenn sie noch so ein bisschen oversized sind und dann aber quasi mitwachsen und auch noch richtig gut sitzen, wenn das Kind vier Größen weitergewachsen ist. Das ist wirklich sehr raffiniert gemacht. Und Octopulli hat jetzt gerade eben die Herbst- und Winterkollektion gelauncht mit ganz, ganz kuschelweichen Pullis, zum Beispiel auch aus Niki-Stoff und aus Kordstoff, ne, die so richtig zum Einmummeln sind. Unsere Kinder lieben die sehr, weil die einfach auch so angenehm sind auf der Haut. Genau, und wir sind eine Octopulli-Familie. Bei uns tragen die alle von groß bis klein.
Sagst du immer, gell?
Ja. Und wir schwören da sehr drauf und das ist wirklich eine Empfehlung von Herzen.
Genau, auch die Erwachsenenkollektion unbedingt angucken und mit dem Code ALLEANFANG 2025, alles zusammengeschrieben, wäre deine Bestellung nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz versandkostenfrei. Octopulli.de ist die Website, die packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Danke nach Berlin.
Genau.
Und damit, liebe Nora, können wir in unser Postfach gucken. Ja, liebe Nora, ich habe eine Frage von Anne, die ich dir gerne vorlesen würde. Bei meiner Tochter, 7 Jahre alt, ist Wut ein großes Thema. Sie wird, wenn sie wütend wird, oft körperlich, schlägt uns Eltern oder ihre Schwester und lässt sich kaum von uns fernhalten. Wir versuchen natürlich, ihre Schwester und auch uns vor ihr zu schützen, aber sie zwingt uns sehr in die körperliche Auseinandersetzung. Eventuell hat sie ADHS, wir befinden uns gerade mitten in der Diagnostik. Der Psychologe in der Praxis, in der die Diagnostik stattfindet, sagt nun, sie tue das für Aufmerksamkeit. Wir sollen ihr negatives Verhalten ignorieren, ihr dafür überhaupt keine Beachtung schenken und sie mit Punkten belohnen, wenn sie das Schlagen auslässt. Die Punkte wiederum soll sie gegen, Zitat, positive Aufmerksamkeiten eintauschen können. Was hältst du von diesem Vorgehen? Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Tochter versucht, mit ihrer Wut etwas zu erreichen, sondern eher, dass sie selbst davon überrumpelt wird. Bisher habe ich meine Kinder weder bestraft noch systematisch belohnt und halte es für pädagogisch fragwürdig, bin aber langsam auch verzweifelt, wie wir ihr beibringen können, das Verhalten zu ändern. Danke für euren tollen Podcast. Ich bin jede Woche aufs Neue dabei. Liebe Grüße, Anne.
Wow, ja, danke Anne für diese Mail. Und mich erschüttert dieser Rat des Psychologen ziemlich, weil der einfach so zeigt, wie weit verbreitet immer noch diese Fehlannahme ist, dass Kinder, die von ihren Gefühlen übermannt werden, wie du das ja auch selbst wahrnimmst und beschreibst, da sozusagen in manipulativer Absicht handeln, ne? Und gerade dieses Klischee, Kinder machen bestimmte Dinge nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ist wirklich teilweise nicht totzukriegen, obwohl es so viele Belege mittlerweile dafür gibt, dass Kinder natürlich mit ihrem Verhalten versuchen, in Verbindung zu gehen zu uns, aber dass sozusagen dieses negativ konnotierte Aufmerksamkeitsheischen eben überhaupt keine Begründung dafür ist, dass Kinder große Emotionen in sich tragen und die eben nach außen tragen. Und du hast da ja eine eigene Wahrnehmung geschildert, ne? Also ein fünfjähriges Kind wird von seinen Gefühlen übermannt, die überfordern ist, und das äußert sich dann teilweise auch in körperlicher Aggression. Und nach meinem Dafürhalten und nach allem, was ich auch über die Emotionsregulation von Kindern weiß, würde sozusagen das Ignorieren, was sich für ein Kind in dem Moment wie Liebesentzug anfühlt, und umgekehrt das Belohnen mit positiver Aufmerksamkeit, wenn ein Kind brav war, in die ganz falsche Richtung gehen. Weil Kinder, um eine gesunde Emotionsregulation lernen zu müssen, eine sichere Bindungsbasis brauchen, die ihnen sozusagen zeigt, du bist immer liebenswert und wir beachten dich auch immer, egal welche Gefühle du hast. Und gleichzeitig sind nicht alle Verhaltensweisen in diesen großen Gefühlen okay. Das heißt, ja, eure fünfjährige Tochter muss natürlich lernen, euch nicht zu schlagen und die kleine Schwester nicht zu schlagen. Aber ich würde das niemals mit einem Punktesystem verknüpfen, wo dann so positive Erfahrungen wie mit Mama kuscheln oder mit Papa ein Buch lesen quasi das, die Karotte am Stock sind, die man sozusagen dem Kind hinhält, im Sinne von, aber nur, wenn du brav warst. Mich frustriert das einfach so, dass dieser Tipp immer noch so weitergegeben wird. Ich würde tatsächlich zu einem ganz, ganz anderen Vorgehen raten, nämlich erstmal zu schauen, was sind die Stressoren für euer Kind, in welchen Situationen oder nach welchen Situationen kommt diese Wut so raus? Ist das nach einem langen Kindergartentag? Hat das auch was manchmal mit Müdigkeit zu tun oder mit Unterzuckerung, ne? Also braucht euer Kind vielleicht einfach an manchen Stellen so ein bisschen eine andere Begleitung, um gar nicht erst in diese große Wut zu rutschen. Spielt da vielleicht auch eine Eifersuchtsthematik eine Rolle, wo man eventuell auch schauen könnte, ne? Braucht es an manchen Stellen auch einfach einen gewissen Schutz vor der kleinen Schwester? Gibt es auch Rückzugsräume, wo eben die Schwester nicht hin kann und nicht das Spiel unterbrechen kann oder so? Auch solche Themen können eine Rolle spielen. Und dann finde ich es wirklich wichtig, in einem ruhigen Moment, wenn das Kind gerade nicht wütend ist, Alternativen zu besprechen und zu sagen, wenn diese Wut aufsteigt und du das Gefühl hast, jemanden hauen zu wollen, was kannst du dann ganz konkret tun? Und dann auch wirklich nicht mit so Scheinlösungen im Sinne von, ja, du kannst in ein Kissen hauen, das ist oft nicht das, was hilft, sondern wirklich zu sagen, musst du ganz laut brüllen, müssen wir gemeinsam rausgehen, was macht diese Wut mit dir und wie hilft diese Wut dir auch vielleicht zu erkennen, was da gerade nicht stimmt bei dir? Also wie kriegen wir das Bedürfnis hinter der Wut raus? Was kann uns da helfen? Und dann natürlich ein Kind auch im Zweifelsfall, wenn es mitten in der Attacke steckt, physisch begrenzen, Fäuste festhalten, Hände festhalten, mit großer Entschiedenheit sagen, nein, schlagen ist verboten, ja, und gleichzeitig dem Kind immer vermitteln, du als Mensch bist für uns uneingeschränkt liebenswert. Wir lehnen dich nicht ab, wir sind nicht nachtragend, wir streichen dir nicht das Sandmännchen oder was auch immer, sondern wir gehen gemeinsam durch diese Wut durch, wir zeigen dir, was geht und was nicht geht, und wir bleiben mit dir in Verbindung. Und die Aufmerksamkeit in unserer Familie ist keine Ware. Die muss man sich weder verdienen, noch wird die einem entzogen, wenn man sich nicht angemessenes Verhalten hat, sondern Aufmerksamkeit und Verbindung ist die Basis unseres Familiensystems. Und alles andere baut darauf auf. Das wäre mein Weg. Ich verstehe, dass du im Moment verzweifelt bist und dann klammert man sich manchmal an jeden Strohhalm. Aber ich glaube nicht, dass die Situation in eurer Familie sich in irgendeiner Weise langfristig verbessern würde, wenn ihr jetzt mit Strafen und Belohnen anfangt.
Hui, dann wollte ich dir noch eine Mail von Jasmin vorlesen. Seit ich euren Podcast höre, isst mein Sohn seine Nudeln mit Pesto, dank Oliver. Ich dachte schon, er würde seine Nudeln immer nur trocken ohne Soße essen. Zum Thema Wut und alle Gefühle dürfen sein, wollte ich eine kleine Anekdote eines Wutausbruchs erzählen. Mein Sohn, damals 2 bis 3 Jahre alt, hatte einen Meltdown, den ich gut begleiten wollte. Er wütete und ich sagte zu ihm, es ist okay, dass du wütend bist, was für ihn überhaupt gar nicht okay war, denn er war sehr, sehr aufgewühlt, also schrie er nur zurück, nein, das ist nicht okay. Für ihn war die Situation ganz und gar nicht in Ordnung und er schien noch wütender zu werden. Vermutlich war es für ihn schon ganz schön fies, dass Mama nun auch noch draufsetzte, dass dieses echt blöde Gefühl in ihm okay sein solle.
Ja.
Dass alle Gefühle da sein dürfen, kann so einen kleinen Menschen zusätzlich ganz schön wütend machen.
Ja.
Ich freue mich jeden Montag auf euren Podcast. Echt ein schöner Start in die Woche.
Das ist so süß. Ich kann das voll verstehen. Ich glaube, wenn ich so richtig wütend bin und mir jemand dann sagen würde, deine Wut ist gerade total voll okay und man selber leidet so runter, würde mich das auch wütend machen.
Ja.
Ja, das zeigt dann manchmal, ne, dass die guten Intentionen nicht immer exakt das bewirken, was wir uns vorstellen. Ich glaube wirklich, dass wir manchmal uns eher dieses Mantra, ne, alle Gefühle sind okay, so innerlich vorsagen müssen, als dass wir das sozusagen unseren Kindern angedeihen lassen müssen, mitten im Meltdown.
Voll.
Ja, genau. Und ja, ich wollte noch ganz kurz ergänzen. Wir haben jetzt ja 2 Nachrichten zur Wutfolge vorgelesen bekommen von dir, dass wir natürlich auch ganz, ganz viele Nachrichten zu unserer Paarfolge bekommen haben, die wir vergangene Woche ja ausgestrahlt haben. Und es gab sehr berührende Rückmeldungen und einen großen Wunsch nach mehr Liebes- und Paar-Content. Wir haben euch da gehört. Wir sind da gerne bereit, auch nochmal weitere Folgen zu dem Thema zu machen, arbeiten da schon an weiteren Folgen. Insofern stay tuned, ja, bleibt dabei und wir freuen uns schon drauf, wieder mit euch in Austausch zu kommen über dieses und viele andere Themen.
Ganz genau. Aber für heute erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer daran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.